Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wie die Bundestagswahl ausgeht, wissen ihr und Hans-Jürgen Bartsch natürlich nicht. Selbst die Demoskopen, für die Meinungsumfragen immer schwieriger werden, schwitzen ganz schön. Der Deutsche wählt nicht mehr wie vor 20 Jahren. Das Kontingent der Kurzentschlossenen, der Wechselwähler oder auch der paradoxen Wähler, wie eine bestimmte Gruppe von den Politikwissenschaftlern bezeichnet wird, machen das alles kaum mehr vorhersehbar. Und hinterher schimpfen wir, die wir so unberechenbar geworden sind, darüber, dass die Experten uns nicht richtig berechnet haben.
Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
Frau Merkel kennen wir ja. Sie kennen mich. Damit tritt sie ja auch an. Der einzige Veränderer, der neu als Gesicht auftritt, ist Martin Schulz.
Frau Merkel wird in den letzten 10 Tagen wahrscheinlich noch von dem einen oder anderen immer noch für unschlagbar behalten. Aber am 25. heißt der Bundeskanzler Martin Schulz.
Das Bekannte mögen wir, nicht das Unbekannte.
Populismen sind immer sicher Symptom einer Krise der Demokratie. Das Problem indes ist, dass Populismen zugleich diese Krise auch verstärken.
Für die Wirtschaft ist das politische System ein komplexes System. Man kann es nie verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Weil die Politik eigengesetzlich funktioniert und ununterbrochen Gesetze produziert.
Was ist los mit unserer Demokratie im Jahr 2017? Damit hat sich die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste in Kooperation mit der Demokratiestiftung der Universität zu Köln am 12. Juli 2017 befasst. Gestern haben wir schon 2 Vorträge dazu gehört. Heute folgen ein weiterer und ein Ausschnitt aus der anschließenden Podiumsdiskussion. Zunächst steht das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Staat im Mittelpunkt. Wie sah es vor Jahrhunderten aus? Wie zufrieden seid ihr heute damit? Mit der Globalisierung, den Freihandelsthemen und alles, was dazugehört. Sollen wir den Kapitalismus verdammen oder brauchen wir ihn vielleicht doch, um selbst überhaupt dadurch frei sein zu können? Professor Udo Di Fabio thematisiert unter anderem diesen Aspekt in seiner Rede »Demokratien unter Druck, Normativität und Faktizität eines Wirtschaftssystems«.
Dieser Titel ist bereits eine These, nämlich die These, dass das Wirtschaftssystem die Demokratie unter Druck setzt. Dieses Narrativ, diese Erzählung, sie ist üblich. Sie ist üblich, der entfesselte Kapitalismus, globalisiert mit offenen, grenzüberschreitenden Märkten, ist ein Teil der Weltgesellschaft und lässt die territorial radizierten Staaten irgendwie alt und anachronistisch aussehen, weil sie von ihren umgrenzten Territorien aus auch bei aller Anstrengung der internationalen Zusammenarbeit dem wirtschaftlichen Geschehen nicht wirklich gewachsen sind und immer wieder von diesem wirtschaftlichen Geschehen überwältigt werden, vor vollendete Tatsachen gestellt werden, also unter Druck sind. Diese Erzählung ist nicht falsch, aber sie ist nur eine Seite dessen, was vor sich geht. Ich möchte das Thema aus einer sozialwissenschaftlichen Vogelperspektive draufschauen und damit dieses Narrativ, differenzieren oder erschüttern. Und dann möchte ich normativ meine Erzählung, wie sich eigentlich unsere Verfassungsordnung den Zusammenhang von politischer Herrschaft und der wirtschaftlichen Betätigung der Bürger vorstellt, normativ. Und vielleicht kommen wir dann zu einer besseren Problemsicht dessen, was heute an Veränderung im Wirtschaftssystem vor sich geht und was in der Tat das politische System herausfordert. Meine Damen und Herren, es ist wissenschaftlich einfach spannend, das Gegenteil von etwas Unbestrittenem einmal mitzudenken. Wie beispielsweise, dass nicht nur das Volk eine Regierung wählt, sondern, Bertolt Brecht hat es schon vorgemacht, dass die Regierenden sich manchmal auch im Volk wählen würden, ganz gerne. Das ist eine interessante Spiegelung von etwas, was ganz selbstverständlich ist. Was wäre denn eigentlich, wenn nicht die Wirtschaft für das politische System das Problem wäre, sondern zumindest auch umgekehrt die Politik ein Problem für die Wirtschaft ist. Für die Wirtschaft ist das politische System ein komplexes System. Man kann es nie verstehen, was da eigentlich vor sich geht als Unternehmer, als Arbeitnehmer, vielleicht sogar als Gewerkschafter. Man kann es nicht richtig verstehen, weil die Politik eigengesetzlich funktioniert und ununterbrochen Gesetze produziert oder Verwaltungsentscheidungen inspiriert. Und immer geschieht etwas und die Wirtschaft fühlt sich vor allen Dingen behindert oder mit Unsicherheiten konfrontiert. Für die Wirtschaft ist Demokratie insofern ebenfalls eine Herausforderung, ebenfalls ein Druck. Das ist kein Plädoyer für Ökonomen, für Unternehmer, für Arbeitnehmer, gegen Demokratie zu sein, aber wenn man sie nüchtern betrachtet, ist sie ebenfalls etwas, was Druck ausübt. Und wenn man nun sozialwissenschaftlich die Vogelperspektive einnimmt, dann ist das auch ganz klar, warum das so sein muss. Weil die neuzeitliche Gesellschaft eine funktional ausdifferenzierte Gesellschaft ist. Sie wird dadurch so unglaublich möglichkeitsreich, entfaltet so unglaubliche Potenzen, weil sie bestimmte Funktionssphären freilässt. Ganz unwahrscheinlich die Wissenschaft etwa. Wie kann man Wissenschaftler freilassen? In Bertolt Brechts Das Leben des Galileo Galilei, da wird das vorgeführt. Als die Vertreter der alten, der mittelalterlichen Universität durch sein Fernrohr gucken sollen, damit sie die Jupitermonde sehen und sehen, dass das ptolemäische Weltbild nicht stimmen kann, weil die Kristallschalen durchbrochen würden, wenn es so wäre, dass sie plötzlich verschwinden. Aber sie schauen nicht durch das Fernrohr, zur großen Enttäuschung Galileis, weil sie sagen, wenn es nur darauf ankäme, dass es nach wissenschaftlichem Methodenverständnis wahr wäre, wohin würden wir da kommen? Also die Ausdifferenzierung der Wissenschaft, dass sie einfach sich aus gesellschaftlichen, politischen, sozialen Kontexten löst und munter nach Wahrheitsansprüchen vor sich hin forscht, wie das für uns ganz selbstverständlich ist. Das ist das typisch Neuzeitliche, das typisch Moderne. Wir lassen ein Funktionssystem in seiner eigenen Logik los. Und mit der Wirtschaft haben wir das genauso gemacht. Man kann das Kapitalismus nennen und furchtbar empört darüber sein und es moralisch anklagen, aber die Neuzeit entsteht auf einer bürgerlich-merkantilen Grundlage. Was in den oberitalienischen Handelsstädten an Potenzialen entstanden war, im Zeitalter des Renaissance-Humanismus, das hatte Prägekraft. Dieses Selbstbewusstsein der neuen Civitas, dieses Selbstbewusstsein hatte wirtschaftliche Gründe und wirtschaftliche Grundlagen. Klarer Fall. Und die Ausdifferenzierung der Politik ist nicht im neuzeitlichen Sinne schon mit jeder hochkulturellen Staatsbildung entstanden. Ein Stück weit ja. Aber die operative Schließung des politischen Systems gelingt erst mit dem Beginn der Neuzeit, mit dem frühneuzeitlichen Staat. Und dieser frühneuzeitliche Staat, er nimmt die verselbstständigte Wirtschaft und transformiert das in Machtgenerierung. Die bürgerliche Gesellschaft, die kaufmännische, die handwerkliche Gesellschaft, diese neue dynamische Gesellschaft, denken Sie an Fugger und die Kapitalmengen, die er zur Verfügung hatte, etwa so auf dem Stand von Google, wenn man es vergleicht. Fugger wäre heute der reichste Mann der Welt, wenn man es umrechnet, wie man in der Fugger-Biografie nochmal nachlesen kann. Also, da wurde Kapital gebildet, mit dem auch ein Kaiser mit den Krediten sich den Kaisertitel kaufen konnte. Aber damit man die altständische Gesellschaft überwindet, musste die Politik die Wirtschaft ein Stück weit freilassen. Und was daraus an struktureller Kopplung entstanden ist, das war im Absolutismus der Merkantilismus und der Kameralismus in Preußen. Also bestimmte Vorstellungen, wie man mit der bürgerlichen Wirtschaft so umgeht, dass die Macht im Staat dem Staat auch zufließt und ihn gegenüber den mittelalterlichen Kräften stärker macht. Gewaltmonopol, Absolutismus. Meine Damen und Herren, da steckt die These, die Ausdifferenzierung von Wirtschaft und Politik, sie sind siamesische Zwillinge, sie sind strukturell gekoppelt. Die eine Seite braucht die Unabhängigkeit der anderen Seite, damit sie selbst unabhängig sein kann. sich selbst freimachen kann. Und wir als Individuen, wir brauchen die Freiheit solcher Funktionssysteme, damit wir frei sein können und nicht in vermachteten, einfachen Sozialbeziehungen wie der alten Großfamilie mit dem Pater Familias als Haushaltsvorstand, der gesagt hat, wen man heiratet, was man tut, was man ist und was man wird. Wenn man da raus will, dann braucht man zum Beispiel ein ausdifferenziertes Rechtssystem, damit Privatautonomie vorstellbar ist, damit Vertragsfreiheit zum Normalfall wird. Auch eine strukturelle Kopplung, diesmal zwischen Wirtschaft und Recht. Wenn man so die neuzeitliche Gesellschaft sieht, dann ist man nicht verwundert, dass die Wirtschaft, die selbstbezüglich sich entwickelt, immer mehr Komplexität aufbaut, dass die eine Demokratie unter Druck setzt. Man geht aber auch davon aus, dass die Wissenschaft andere Systeme unter Druck setzt. Man darf auch davon ausgehen, dass umgekehrt die politische Herrschaft, die Demokratie, andere unter Druck setzt. Es gibt Universitäten, da sagen die Professoren, am besten können wir forschen, wenn die Politik uns nicht entdeckt. Denn sobald sie uns entdeckt, kommt sie mit ihren politischen Parametern und stört in der Wissenschaft. Ich glaube, das ist eine richtige Beschreibung. Wir wollen unentdeckt bleiben. Natürlich wollen wir auch gefördert werden. Wir wollen das Geld der Politik, aber wir wollen in Ruhe gelassen werden. Und das ist aber auch das Bündnis der Humboldtschen Universität gewesen. Das ist das Bündnis zwischen Staat, zwischen modernem, aufgeklärten Staat und seinen Universitäten gewesen. Wenn man die Geschichte zwischen Wirtschaft und Politik betrachtet, dann ist es bekanntlich nicht beim Merkantilismus geblieben. Der Merkantilismus hat ein paar politische Folgekosten gehabt und er beengte auch die Wirtschaft allzu sehr. Die politischen Folgekosten sind klar. Wenn man den Staat als eine Art Unternehmen betrachtet, der in einem Nullsummenspiel auf Kosten des Nachbarstaates seinen Wohlstand generieren will, wird das eine Quelle für Kriege und Konflikte sein. Im 19. Jahrhundert hat man andere Ideen entwickelt. Das 19. Jahrhundert war nicht so ein schlechtes Jahrhundert, wie manche sagen. Es war, nachdem Napoleon geschlagen war, eigentlich ein erstaunlich friedliches Jahrhundert für europäische Verhältnisse. Kleinere Kriege, Krimkrieg oder in Deutschland, das waren keine großen Kriege. Auch nach napoleonischen Maßstäben keine großen Kriege. Also nicht erst nach Maßstäben des 20. Jahrhunderts. Es war wirtschaftlich gesehen eine Phase des Freihandels, von England dominiert und von Preußen aufgenommen. Der Freihandel, er währte eigentlich bis in die Reichsgründungszeit hinein, aber nicht sehr lange. Weil mit einer großen Finanzkrise der Protektionismus zurückkam und ein anderes Modell wichtig wurde, das Modell, das in der imperialistischen Phase man letztlich als Kolonialimperialismus bezeichnen kann, Absatzmärkte sich politisch zu sichern und quasi einzuverleiben und dabei global zu denken. Die erste Globalisierung, könnte man sagen, sagen manche um die Globalisierung, die eigentlich erst 1990 richtig in Fahrt gekommen ist, abzugrenzen. Denn 1990 haben wir erst das Handelsvolumen von 1913 wieder erreicht im Weltmaßstab. Also Globalisierung hat nicht unsere Generation erfunden, aber die Formen hatten sich verändert. Und meine Damen und Herren, es hatte sich mit dem Ersten Weltkrieg diese Form des Verhältnisses von Wirtschaft und Staat, der Kolonialreiche, hatte sich zerstört, letztlich zerstört. Der Kolonialismus war noch nicht beerdigt 1919, aber er war zum Beerdigen freigegeben. Was an die Stelle dann treten sollte, das war für viele noch unklar. Das, was der Vertrag von Versailles gemacht hat, war keine neue Wirtschaftsordnung, sondern war eigentlich ein Stück politischer Machiavellismus, vielleicht sogar Rache, vielleicht sogar Niederhalten eines präsumtiven Gegners, aber keine weitsichtige Politik. In Wilsons 14 Punkten ja, aber nicht in dem, was tatsächlich 1919, 1920 dann vor uns liegt. Und meine Damen und Herren, dann kommt eben eine deutsche Erfahrung mit dem Druck der Wirtschaft, die uns in Deutschland sehr geprägt hat und die vielleicht ein Stück weit erklärt, auch die deutsche Harmoniebedürftigkeit, auch dass die Deutschen aufhören zu resonieren, wenn es wirklich gefährlich wird, wenn es wirklich gefährlich zu werden scheint. Weil plötzlich Brexit tatsächlich auf der Tagesordnung steht. Dann werden die Deutschen vorsichtig. Und dass sie den charismatischen Führer nicht wollen, das hat eben mit bestimmten Erfahrungen zu tun, die tief im nationalen kollektiven Gedächtnis eingelassen sind. 1928 bei den Reichstagswahlen war die SPD die stärkste Partei und hat deshalb den Kanzler Müller gestellt. Die NSDAP wäre unter unserem Wahlsystem deutlich unter die 5%-Hürde gefallen. Sie war eine bedeutungslose Partei, 1928. Nur 2 Jahre später war die NSDAP die zweitstärkste Partei und nur 4 Jahre später war sie die stärkste Partei und man konnte gegen die Extremisten im Reichstag keine Regierung mehr bilden. Die Deutschen hatten 1932 in 2 Reichstagswahlen die Demokratie abgewählt, indem sie NSDAP, KPD und die Deutsche Nationale Volkspartei mit ungefähr 60% der Stimmen und Mandate ausstatteten. Das ist die Erfahrung, die auch die Architekten des Grundgesetzes, die alle aus dieser Zeit, aus dieser Weimarer Zeit stammen, die alle diese Erfahrung hatten, die alle gelitten hatten unter dem, was sich da abgespielt hat, eines mitgaben. Die Erklärung war nicht allein Versailles, vielleicht noch nicht einmal maßgeblich, sondern die Erklärung war das wirtschaftliche Scheitern der Weimarer Republik. Es war die Wirtschaft. It's the economy, stupid. Diese Lektion hat man gerade in Deutschland, aber auch weltweit gelernt. Deshalb sollte sich ein Versailles nach 1945 nicht wiederholen, sondern etwas ganz anderes, etwas Konzeptionelles an die Stelle treten. Das, was bereits mit der Atlantikcharta auf den Weg gebracht war, das war der Freihandel wieder des 19. Jahrhunderts. Das waren natürlich auch Menschenrechte und die Idee nationaler Selbstbestimmung und eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit, um Angriffskriege ein für allemal auszuschließen. Das ist die Konzeption des atlantischen Völkerrechts. Aber es war auch eines der Freiheit der Meere und der Freiheit des Handels, weil man davon ausging, dass Demokratien, die füreinander offen sind, die miteinander handeln, nicht so ohne weiteres Krieg gegeneinander führen. Jedenfalls der Machtantagonismus aus wirtschaftlichen Gründen seine Dynamik verliert. Und auf dieser Grundlage, nachdem die unmittelbare europäische Einigung nicht funktioniert hat, hat man auch die Staaten Europas, zunächst Westeuropas, zusammengeführt. Hier wurde mit dem gemeinsamen Markt, der später Binnenmarkt wurde, mit den 4 Grundfreiheiten, die wirtschaftliche Quelle des europäischen Staatenantagonismus ausgehebelt. Und damit hat man sich von allen merkantilistischen Vorstellungen, von allen kolonialen und machtpolitischen Wirtschaftsprägungen entfernt. Umgekehrt wurde sogar die Wirtschaft für die politische Kooperation eingesetzt, als Momentum eingesetzt, weil die Idee der funktionellen Einigung über die Vereinheitlichung der Wirtschaftsräume hinaus Spillover-Effekte für die politische Zusammenarbeit generieren sollte. Auch hier wurde die Wirtschaft zunächst befördert, dann aber im Verlauf der europäischen Integration auch unter Druck gesetzt, weil beispielsweise die Währungsunion ein politisches Projekt war, einen Hebel anzusetzen, um womöglich zu einer bundesstaatlichen Ordnung zu gelangen. Und das nicht nur Vorteile auch für die Wirtschaftenden brachte, sondern auch Dysfunktionalitäten erzeugte im politischen Raum, aber auch im wirtschaftlichen Raum. Aber darum geht es nicht bei meiner Beschreibung, sondern um die Frage, wie haben wir eigentlich heute das Verhältnis von Staat und Wirtschaft uns vorzustellen? Heute ist klar, dass die Staaten Devisenkontrollen abgeschafft haben. Das ist noch gar nicht so lange her. Jedenfalls, wenn man, so wie ich, ins 7. Lebensjahrzehnt eintritt, kann man sich noch daran erinnern. Man kann sich auch noch daran erinnern, welche leidenschaftlichen Debatten im Deutschen Bundestag über Aufwertung der D-Mark geführt worden sind. Eine Diskussion, die heute junge Menschen nicht verstehen würden, was das für eine politische Brisanz hatte. Ich habe als Schüler immer gedacht, dass 1 Pfund 11 Mark sind und 1 Dollar 4 Mark sind und dass das in Stein gemeißelt war. Und es war ja auch in Stein gemeißelt und ist erst, also das System von Bretton Woods ist ja erst in den 70er Jahren dann aufgegeben worden. Wirtschaftlich haben wir entregelt. Wenn man es negativ beschreiben will, würden wir sagen, wir haben die Märkte entfesselt. Aber eigentlich hat man nur aus dem Merkantilismus stammende Kontrollmechanismen sukzessive aufgegeben. Aber dann wird die Wirtschaft das, was sie immer schon war, weltumspannt, global. Ein Funktionssystem der Weltgesellschaft und nicht einer nationalen Gesellschaft. Und was heißt das für die Staaten? Müssen die Staaten dem folgen und zunächst über kontinentale politische Herrschaftsräume letztlich zur Weltrepublik kommen, um auf Augenhöhe die Wirtschaft regulieren zu können, um eine strukturelle Kopplung auf derselben Ebene, nämlich auf der globalen Ebene, herbeizuführen? Schon Immanuel Kant war vorsichtig. Immanuel Kant hat das durchdacht, natürlich jetzt nicht mit diesem Approach über Wirtschaft und Staat, sondern aus einer anderen Einsicht heraus. Aber er hat die Frage gestellt, ob eine Föderation von letztlich souveränen Republiken oder eine Weltrepublik als Alternative vorzugswürdig ist. Und er hat der Weltrepublik etwas bestätigt, was wir auch heute empirisch würden bestätigen können, nämlich, dass sie zum Despotismus neigt, die Weltrepublik, weil sie zu fern ist von den Bürgern und von der Heterogenität der Kulturräume. Deshalb bleibt das demokratische Herrschaftssystem auf eine gewisse Überschaubarkeit, ich wage mich gar nicht zu sagen Homogenität, nachdem ich gehört habe, dass das ja ein populistisches Merkmal ist, wenn man sich Homogenität herbeisehnt. Nein, ich sehne keine Homogenität herbei, sondern ich schaue auf den Gegenstand und sage, es hat noch nie eine politische Gemeinschaft gegeben ohne ein Mindestmaß an Homogenität. Die Frage ist nur, welche Art von Homogenität das sein muss. Ist es die Homogenität der Ethnie, der Rasse etwa? Ist es die Homogenität derselben Sprache oder ist es die Homogenität im gemeinsamen Wertefundament? Ist es ein Alltagsverhalten? Sind es übereinstimmende Sekundärtugenden, die eine Homogenität entstehen lassen? Meine Damen und Herren, diejenigen, die sagen, Homogenität, Identität, alles gefährliche Begriffe, sie arbeiten in unserer Wirklichkeitsdarstellung ununterbrochen daran, Homogenitäten herzustellen. Nur eben andere Homogenitäten, die der Wertegemeinschaft, der Anständigen, das Wort anständig und Haltung, übrigens beides Begriffe, die auch ambivalent sind. Sie wurden auch von dunklen Gestalten der Geschichte noch gar nicht so lange her gebraucht. Ab 1943 hat Joseph Goebbels gesagt, Haltung, darauf kommt es an. Weil die Kriegslage war aussichtslos und deshalb wollte er nicht mehr, dass über die Kriegsaussichten diskutiert wird, sondern nur noch Haltung gezeigt wird. Mich alarmiert deshalb der Begriff Haltung. Aber da bin ich offensichtlich der Einzige, der das so sieht. Wenn man nur noch von Haltung spricht, dann frage ich mich, was heißt das? Soll ich jetzt nicht mehr streiten können? Ich zeige Haltung immer als Person, aber ich denke nicht drüber nach. Sondern ich denke über das nach, was ich sage und was ich tue. Meine Damen und Herren, Homogenität muss funktionale Äquivalente haben, wenn sie nicht in der Alltagskultur so deutlich verankert ist. Das ist kein Plädoyer für eine ethnisch oder auch nur kulturell von vornherein homogene Gesellschaft, aber sie zeigt auf ein Problem, nämlich auf das Problem, dass Homogenität irgendwie hergestellt werden muss, weil sonst politische Gemeinschaft nicht funktioniert. Und was wir heute erleben, ist ja, dass der linke Populismus die Wirtschaftsform angreift, nämlich die offene Marktwirtschaft, den Kapitalismus angreift, und der rechte Populismus die Öffnung der politischen Herrschaftssysteme angreift und den Verlust von Homogenitäten beklagt. Und deshalb teile ich die Diagnose, dass das kennzeichnend ist für den rechten Populismus, dass man sich eine idyllische Homogenität, eine einfache, eine wärmende Homogenität zurückwünscht und damit antiquiert oder reaktionär wirkt. Aber der linke Populismus, der ja immer fortschrittlich ist, er sucht nach einer neuen Wirtschaftsform und ergreift die Marktwirtschaft als Kapitalismus an. Und viele sagen, die Formel, die diese Bundesrepublik gefunden hatte, als Lehre aus Weimar, die Formel der sozialen Marktwirtschaft, das hätte längst in der globalisierten Wirtschaft seine Berechtigung verloren. Und an dieser Stelle könnte ich jetzt normativ erklären, warum das falsch ist. Ich könnte normativ erklären, dass das Grundgesetz zwar wirtschaftspolitisch neutral ist, aber nicht, was die Wirtschaftsform angeht. Denn mit der Freiheit der Menschen, mit der Entfaltungsfreiheit der Menschen ist nur die Marktwirtschaft auf privatautonomer Grundlage und mit Vertragsfreiheit vereinbar. Und nichts anderes. Und nichts anderes. Also nicht im Wirtschaftssystem ist das Grundgesetz neutral. Es ist in der Wirtschaftspolitik neutral. Ob viele Staatsinterventionen in dieses marktwirtschaftliche System, vielleicht sogar unverhältnismäßige Marktinterventionen, erfolgen. Ob hier und da etwas vergemeinschaftet wird, wie Artikel 15 des Grundgesetzes das zulässt, das mag alles diskutierbar sein. Auch dass ganze Sektoren wie die Energiewirtschaft quasi planwirtschaftlich geführt werden, auch das erträgt das Grundgesetz und das System der Wirtschaftsordnung. Aber nicht die flächendeckende Außerkraftsetzung des Tausch- und Preismechanismus beispielsweise, wie das in Venezuela zu beobachten ist, wo unsere Fernsehmoderatoren immer seltsame Erklärungen abgeben, die nur mit dem Ölpreis zu tun haben, warum das Land in der schwersten Wirtschaftskrise seit Menschengedenken sich befindet. Es hat nichts damit zu tun, dass Preise kontrolliert werden und dass Mindestlöhne ununterbrochen steigen. Damit hat das natürlich nichts zu tun. Aber es ist das Außerkraftsetzen der Marktwirtschaft, das letztlich die Demokratie in Venezuela gefährdet. Weil die strukturelle Kopplung von sozialer Marktwirtschaft und Demokratie ist jetzt als konkrete Reform der Kopplung von Wirtschaft und Politik, glaube ich, nicht nur ein Erfolgsmodell, sondern geradezu eine Notwendigkeit. Und die Frage ist, wo sind denn heute die Risiken für diese strukturelle Kopplung? Oder beschreibe ich etwas, was in den 60er Jahren eigentlich prima funktioniert hat, aber heute im 21. Jahrhundert so nicht mehr funktionieren kann? Was wir heute erleben, meine Damen und Herren, ist ein tiefgreifender Gestaltwandel dessen, was die einen Kapitalismus und die anderen Marktwirtschaft nennen. Die Globalisierung hat nicht einfach nur Märkte geöffnet, sondern wir erleben heute mit der Digitalisierung eine ganz neue Strategie der Wertschöpfung. Eine Strategie der Wertschöpfung, die Institutionen, bekannte Institutionen, scheinbar außer Kraft setzt, jedenfalls in die Defensive bringt. Zum Beispiel die Institution des Privateigentums und der Privatautonomie. Wenn man das Netz für eine digitale Allmende hält, und wenn man meint, mit Hilfe des Netzes und seiner technischen Imperative würde man zumindest zur Shared Economy gelangen, dann merkt man, hier sind andere Wirtschaftsmodelle unterwegs, die mit der Technizität einer neuen Kommunikations- und Interaktionsform Tatsachen, Fakten schaffen wollen, denen dann gefälligst die Normen nachfolgen sollen. So ist jedenfalls die letzten zwei Jahrzehnte argumentiert worden. Was wir heute beobachten können, ist, dass die Staaten dem nicht mehr so ohne weiteres folgen. Heute ist die faire Wettbewerbsordnung in einer Wirtschaft, die ihre Wertschöpfungsketten in den Datenhandel verlegt hat, wesentlich stärker geworden. Die Forderung nach einer fairen Wettbewerbsordnung. Auch nach einer Wettbewerbsordnung, die den Einzelnen wieder als privatautonomes Rechtssubjekt in den Vordergrund treten lässt. Wir haben gerade im Auftrag des Bundesverkehrsministers die Kommission Autonomes und Vernetztes Fahren beendet mit 20 Thesen. Und in diesen 20 Thesen, die inzwischen auch den G7-Verkehrsministern vorliegen und international rezipiert werden, geht es genau darum, die Persönlichkeit in ihrem Anspruch auf freie Entfaltung im Mittelpunkt auch einer neuen technischen Verzweigung zu halten und beispielsweise die Datenautonomie über die gewaltigen Daten, die produziert werden, insbesondere beim vernetzten Fahren, die Datenautonomie sichtbar zu machen. Und hier liegt eine große Aufgabe für den gestaltenden Staat, aber ich glaube, dass viele politische Akteure sich nicht übermannen lassen wollen von sogenannten technischen Imperativen. Und wir erkennen, dass bestimmte Forderungen und dass bestimmte technische Möglichkeiten immer wieder auch in einem knallharten transatlantischen oder globalen Wettbewerb genutzt werden. Und wenn heute die Europäische Kommission gegen Google vorgeht, mit einem Sachverhalt, der auch schon wieder etwas zurückliegend ist und gar nicht so sehr das Geschäftsmodell heute betrifft, aber vorgeht, und wenn der EuGH mit der Safe-Harbor-Entscheidung deutlich macht, dass Europa nicht unter allen Umständen Daten in die Vereinigten Staaten von Amerika übermitteln lässt, dann wird deutlich, hier entsteht eine neue normative Ordnungsidee. Sie ist erst in Umrissen erkennbar, aber sie reagiert auf bestimmte Verformungen der Marktwirtschaft, die wir schon immer, wenn wir in Kategorien der sozialen Marktwirtschaft, Walter Eucken oder solchen Lichtgestalten, die meist nur in Deutschland bekannt sind, operiert, dann merkt man, wir versuchen wieder diese Ordnung herzustellen. Und ich glaube auch, dass die Potenziale dafür da sind. Was heute zu beobachten ist und was nur in einem anderen Narrativ erzählt werden muss, ist, dass den Staaten eine ambivalente Konstruktion gelungen ist. Wir Juristen, wir Verfassungsjuristen, wir erklären die Europäische Union als einen Verbund, man könnte sogar sagen, unterstreicht einen festen Verbund souveräner Staaten. Das ist eine Ambivalenz, man könnte sogar sagen eine Paradoxie. Denn wenn dieser Verbund wirklich ein politischer Herrschaftsverband ist, dann drängt er zur Souveränität, dann drängt er zu Staatssymbolen wie europäischen Trauerakten. Ob der überall so stark verfolgt worden ist und so einen Eindruck hinterlassen hat, dass das eine historische Zäsur ist, das bezweifle ich allerdings. Die Entwicklung drängt dahin. Aber was wäre denn, wenn die Balance, die in dieser Begrifflichkeit liegt, anders erzählt würde, nicht als Defizit, nicht als Störung, sondern als das eigentlich Intelligente an dieser Konstruktion. Was wäre denn, wenn man Welthandelsabkommen nicht einfach perhorresziert? Über die Inhalte, da kann man immer streiten. Und muss man auch streiten, dass die Öffentlichkeit da reinschauen will, das verstehe ich auch. Aber insgesamt sind solche Handelsabkommen auch die Instrumente, um demokratische Ideen heterogener Art dann doch ihren Platz in einer Welthandelsordnung zu verleihen. Mit anderen Worten, ich glaube, dass Demokratien und die Marktwirtschaft immer in einer Spannungslage sich befunden haben und immer sich befinden, dass aber beide ihr Schicksal aneinander finden. Auch die Marktwirtschaft, auch die soziale Marktwirtschaft, die mit verantwortlichen Akteuren in der Wirtschaft unterwegs ist. Sie braucht den demokratischen Staat und braucht nicht die Diktatur. Sie braucht nicht die autoritären Systeme. Sie sind wirtschaftlich, könnte man sagen, nicht nützlich. Auch wenn China angeblich das Gegenteil beweist. Das Ende der chinesischen Koevolution von politischer Herrschaft und Wirtschaft ist überhaupt noch nicht in Sicht. Das ist noch nicht ausentwickelt. Und deshalb sollten wir uns hüten, voreilig Schlussfolgerungen zu ziehen in der Koevolution von politischer Herrschaft, sprich konkret der Demokratie und konkret einer sozialen Form der Marktwirtschaft. Meine Damen und Herren, ich glaube, die Demokratien stehen unter Druck, aber ich glaube, sie haben auch Gestaltungsmittel. Sie haben die Gestaltungsmittel der internationalen Kooperation, des kontinentalen Zusammenschluss nach dem Modell der Europäischen Union. Sie müssen es nur als Balanceakte begreifen. Die Bürger müssen es ebenfalls so verstehen und nahegebracht bekommen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Die Formen der Demokratie ändern sich auf die Art und Weise. Und es wurde angesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht ja immer wieder den Deutschen Bundestag mit seiner Rechtsprechung zum Jagen getragen hat. Weil diese internationale Kooperation und die europäische Integration, sie sind exekutivlastig, wer soll denn sonst verhandeln? Die jeweils rund 500 Abgeordneten von 28 nationalen Parlamenten, sollen die vielleicht verhandeln? Das ist völlig ausgeschlossen. Es ist schon schwer genug, einen Kompromiss der Exekutivvertreter in Brüssel zu erlangen. Und dass dann die Parlamente nachher etwas anderes als Ja sagen, das könnte das ganze System nur zum Zusammenbruch bringen. Das ist gemeint mit Exekutivlastigkeit. Und dennoch hat das Bundesverfassungsgericht an bestimmten Stellen immer wieder darauf hingewiesen, was das gewaltenteilige System und das Demokratiegebot verlangen, damit der unmittelbar legitimierte Deutsche Bundestag als Repräsentationsorgan des deutschen Volkes die verfassungsrechtlich gebotene Position einnimmt. Zum Beispiel, wenn es um Gewährleistungsermächtigungen geht für internationale Kredite, etwa für Griechenland, dann muss die Verantwortung wegen des Demokratieprinzips klar loziert sein und wegen einer Gewaltenteilung, die ja letztlich den Sinn des Demokratieprinzips immer wieder transparent macht. Sie merken vielleicht, ich versuche, den Sirenengesängen zu entkommen. Es ist unglaublich einfach, einen Bestseller zu schreiben, dass der Kapitalismus die Demokratie erwürgt, dass die Globalisierung uns alle in geopolitische neue Kriege, in autoritäre Systeme führt. Ich bin überzeugt davon, so hat die Welt schon mal ausgesehen in den 30er Jahren. Viel schlimmer hat sie ausgesehen in den 30er Jahren als heute. Und dann haben sich die Demokratien doch eindeutig als die stärkeren Kräfte erwiesen, weil sie auf die Freiheit der Menschen, auf ihre Potenziale setzen. Und diese Potenziale sind stärker als jede Art von bürokratischer Vorstellung oder kollektivistischer Leitvorstellung. Deshalb glaube ich, zur Marktwirtschaft gibt es keine Alternative. Sie muss aber immer wieder verändert werden und sie muss sich selbst verändern können. Sie braucht Freiräume, sie braucht aber einen verlässlichen und fairen Ordnungs- und Wettbewerbsrahmen. Wenn wir diese Hausaufgaben in Zukunft stärker bewältigen, dann wird auch diese Balance zwischen Demokratie und Wirtschaft wieder hergestellt werden. Und wir brauchen nicht den Abgesang an Demokratie oder Marktwirtschaft anstimmen. Vielen Dank.
Udo Di Fabio, Professor für öffentliches Recht an der Uni Bonn und ehemaliger Bundesverfassungsrichter, er informierte uns über das, wie er sagt, System der siamesischen Zwillinge von Wirtschaft und Politik. Er und alle Fachleute, die ihr gestern schon gehört habt, tauschten anschließend in Düsseldorf ihre Meinungen über die Macht und Ohnmacht in der Demokratie aus. Hier waren neben Udo Di Fabio, der Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung der Technischen Universität Dresden, Professor Hans Vorländer und auch der Professor für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen, Rudolf Korte, zu Gast. Moderiert hat die Runde Professor Bernhard Kempen vom Institut für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht der Universität zu Köln.
Wir alle und Sie alle wissen, dass wir seit etwa 4 Jahrzehnten, seit den 70er Jahren, eine Flut wissenschaftlicher Publikationen haben mit Titeln wie die defekte Demokratie, die Scheindemokratie, die Demokratie in der Krise. Wir lesen 4 Jahrzehnte lang Krisenbücher und müssen uns heute fragen, ja, wenn das alles stimmt, was die Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft schreiben, dann müsste ja die Demokratie schon längst am Ende sein. Das ist sie aber ersichtlich nicht. Andererseits könnte ja was Wahres dran sein. Es könnte ja sein, dass wir es mit Krisenphänomenen zu tun haben. Und deswegen ist meine erste Frage an Sie mit der Bitte um ein möglichst kurzes Statement, eine kurze Antwort. Wenn Sie einen Punkt nennen müssten, mit Blick auf die Bundesrepublik Deutschland, in dem ein Defizit, ein Defekt, ein Mangel der demokratischen Ordnung sichtbar wird, was würden Sie da eigentlich nennen? Und ich fange mal mit Herrn Korte an, denn Sie dürfen sich gerne noch ein bisschen schonen. Sie haben ja gerade erst gesprochen.
Ich halte es für einen Defekt, dass wir keine Amtszeitbegrenzungen haben.
Das ist eine ganz klare Antwort. Die ist ja so knapp.
Sie wollten
und
knackig. Kurz,
ja, das finde ich wunderbar. Das finde ich ganz wunderbar. Und deswegen lassen wir das einfach so stehen und denken nach, ob es stimmt. Ja, aber dann komme ich zu Ihnen, Herr Vorländer.
Dass bei uns der Streit nicht wertgeschätzt wird.
Okay. Dass der Streit nicht wertgeschätzt wird. Schauen Sie mal. So, und was würden Sie sagen, Herr Di Fabio?
Wenn ich einen eigenen Schuss habe, dann will ich den auch nutzen.
Haben Sie.
Ich glaube, der Grunddefekt in westlichen Demokratien, auch in Deutschland, ist der Verlust des institutionellen Bewusstseins. Das müsste man ausführen, aber das darf ich ja nicht, weil ich kurz antworten soll.
Doch, weil wir nicht alle sicher sind, ob wir dasselbe Bild von institutionellem Bewusstsein haben, dürfen Sie ausnahmsweise noch einen zweiten Satz.
Das ist natürlich geschickt. Amtszeitbegrenzung ist weniger erklärungsbedürftig. Mit institutionellem Bewusstsein meine ich das Bewusstsein eben für Formen. Für Formen des Rechtsstaats. Wie man mit Repräsentanten des Staates umgeht, zum Beispiel mit einem Polizeibeamten. Mit einer Polizeibeamtin umgeht. Formen auch der Demokratie, wie man mit Politikern umgeht, dass man sie scharf kritisieren darf, dass man sie aber nicht beleidigen soll. Das ist Formbewusstsein und dazu würde zum Beispiel auch gehören, dass man sich fragt, ob eine Talkshow eigentlich institutionell der Demokratie nutzt oder schadet. Herr Lammert ist da der Auffassung, dass sie schadet.
Gut. dann möchte ich doch mal auf diese drei, wie soll man sagen, Krisenpunkte einen kleinen Moment eingehen und möchte dann mal Herrn Vorländer fragen. Herr Vorländer, jetzt haben Sie ja gehört, was Herr Korte gesagt hat, Amtszeitbegrenzung. Da wäre es ja nun sehr einfach, gegenzusteuern. Wir müssten ja nur, sei es im Grundgesetz, sei es in der Einfachgesetzgebung, Amtszeitbegrenzungen einführen. Was wären denn da die Vor- und Nachteile? Gibt es da Nachteile?
Ich komme jetzt in die unangenehme Situation, dass ich ihn kommentieren soll.
So ist das. Genau in die Situation
würde ich gerne ihn kommentieren.
Ja, nun, glauben Sie mir, hinter alledem steckt eine weise Regie. Bitte sehr.
Ich wollte mich gerade mit ihm streiten. Nein, ich weiß nicht, ob sich dadurch etwas ändert, wenn man also Amtszeitbegrenzung hat. Ich kann das nicht wirklich sehen. Das wird ja auch in den amerikanischen Demokratien immer wieder schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten diskutiert. Man kommt zu keinem wirklichen Ergebnis. Ich glaube, man sollte es dem Bürger überlassen, ob er jemanden wiedergewählt haben möchte oder ob er den wechseln möchte. Insofern würde ich in diesem Fall wirklich die Verantwortung an den Bürger geben. Und es ist immer alles eine Frage der Balance sozusagen von Spannungen. Also es gibt natürlich erfahrenes politisches Personal, das man gerade in krisenhaften Situationen ganz gerne weiter regieren lassen möchte. Sozusagen je größer die Ungewissheiten sind, und sie sind im Augenblick ungewiss, ungewisse Zeiten, und wir erleben sozusagen eine Beschleunigung von Krisen und sozusagen eine Gleichzeitigkeit sehr unterschiedlich gestaffelter Krisen, da möchte man das erfahrene Personal haben. Wenn sich das erfahrene Personal aber selbst diskreditiert und nicht den Zeitläufen gewachsen ist, dann ist die Bürgerschaft auch bereit, das gänzlich Neue zu wählen. Das ist der französische Fall. In Frankreich haben sich viele Probleme akkumuliert und das traditionelle Personal ist dem nicht gewachsen gewesen. Und was nun passiert, ohne dass es eine Amtszeitbegrenzung gab, dass endlos viele Leute, ich weiß gar nicht, wie hoch die Zahl ist, ich glaube von den 330 Abgeordneten sind, glaube ich, 2/3 vorher nicht wirklich politische Erfahrungsträger gewesen. Das heißt, hier hat sich sozusagen eine Erneuerung von unten vollzogen. Und deshalb denke ich, brauchen wir nicht eine oktroyierte Form von Amtszeitbegrenzung. Aber nachher möchte ich gerne dazu noch
was sagen. Sie dürfen dazu sofort was sagen. Aber jetzt möchten wir auch Herrn Korte noch vielleicht dazu hören, was spricht denn für die Amtszeitbegrenzung? Geht da nicht ein Stück politische Erfahrung möglicherweise verloren?
Ja, wenn Sie wie die Grünen argumentieren, vor Jahrzehnten in Ihrem Rotationssystem nach 2 Jahren so etwas zu machen, dann ist das ein Missbrauch geradezu und ein Erfahrungsschatz geht dann verloren, aber unter den Rahmenbedingungen, so wie wir Alltagsprozesse wahrnehmen, ist der personelle Faktor geradezu existenziell, sodass man schon sagen kann, Personen machen immer einen Unterschied. Unter den Rahmenbedingungen der Herausforderungen, wie Personen unter Druck stehen, nicht nur die Demokratie, sondern der Herausforderungen an Spitzenämtern, eine 24-stündige Öffentlichkeit immer zu erleben, nie eine Privatheit zu haben, keine Erholungsphasen in irgendeiner Weise wahrzunehmen. Und wenn, dann müssen sie so kaschiert werden, dass niemand sie beobachtet. Unter diesen Bedingungen des Sofortismus ist die physische und psychische Herausforderung viel größer, als sie vor 20 Jahren der Fall war. Es kommt hinzu, dass die Wichtigkeitsdroge Politik einfach nach wie vor wirkt und viele nicht einsehen, wie systematisch sukzessive Realitätsverluste eintreten. Uns als Öffentlichkeit zermürbt, das mit ansehen zu müssen, wie niemand den Mut hat, es der Person zu sagen. Auch die Vorstellung, Amtsnachfolger aufzubauen, funkt natürlich nur unter den Bedingungen, so ein System von Amtszeitbegrenzung zu haben. Ansonsten ist es eine Forderung, die systematisch zu dem System nicht passt. Ich glaube nicht, dass es deshalb alles löst, aber ich glaube, dass nach 2 Wahlperioden, 8 Jahren, man kann sie auch erweitern, nach 10 Jahren, so ein Erschöpfungszustand erreicht ist, dass wir uns freuen, für eine neue Herausforderung mit einer neuen Person auch starten zu können. Und in der Regel doch die Prozesse, die man dann beobachtet, innerparteilich doch nicht wirklich schön sind. Es wäre eine Erlösung.
Gut. Also ich dachte, dass Sie ehrlich gesagt einen anderen Akzent setzen, dass das Ganze eine Art Schonprogramm für Politiker ist, wie wir das bei Bundeswehrsoldaten machen. Wir sagen, die sind nach Mitte 40, sind die verschlissen, da muss man sowieso in den Ruhestand gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Sie so argumentieren, aber es ist ein interessantes Argument. Ich lasse es mal so stehen, Herr Korte. Aber jetzt muss ich Herrn Vorländer doch das Wort erteilen, weil er zu dem institutionellen Bewusstsein bzw. dessen Schwinden etwas sagen möchte. Bitte sehr.
Ich glaube, ich kann das jetzt auch beides verbinden. Ich glaube, die Note, die Herr Kotte angeschlagen hat, nämlich mehr Empathie sozusagen mit erschöpften und wirklich ausgelaugten Politikerinnen und Politiker zu haben, ist vollkommen richtig. Und das gehört sozusagen zu dem Punkt, den Sie zu Recht markiert haben. Ich glaube, wir müssen wirklich mehr unsere politischen Repräsentanten wertschätzen. Ich glaube, das ist schon vollkommen richtig. Wir sind schizophren als Bürger, weil wir eben alles von ihnen erwarten und gleichzeitig beschimpfen wir sie und überziehen sie mit Häme. Und das funktioniert nicht, weil wir auch sozusagen dauernd Politikerinnen und Politiker überschätzen in dem, was sie selbst machen können und auch steuern können. Dazu sind die Probleme viel zu komplex. Und deshalb sind sozusagen die Stellschrauben, an denen unsere politische Repräsentanten drehen können, auch viel zu klein. Es sei denn, es kommt zu krisenhaften Momenten, wo dann eben sehr schnell eine Entscheidung getroffen werden muss, was dann eben zu dem etwas autokratischen Erscheinungsbild der Exekutive führt, wenn die Kanzlerin sagt, heute so und morgen so. Und auch sozusagen kommt eine ganz schnelle Wendung und da ist der Parlamentarismus eigentlich ausgehebelt. Das ist sozusagen exekutive Verformung des parlamentarisch-demokratischen Systems, wo wir Einhalt gebieten müssen. Da bin ich d'accord. Aber wir haben bei uns in Deutschland, und das ist sozusagen wieder die deutsche Diskussion, ein Problem. Wir lieben unser Bundesverfassungsgericht, aber wir hassen unseren Bundestag. Und das ist ein grundlegendes Problem. Wenn Sie sich die Vertrauensdaten angucken, dann ist immer sozusagen die Verfassungsgerichtsbarkeit und die Polizei übrigens ganz, ganz oben. Das heißt, wir haben eine sehr legalistische politische Kultur. Und das nützt den Juristen, die bei uns sehr angesehen sind natürlich, den Verfassungsrichtern erst recht. Sie spielen auch eine große Rolle. Ich finde, die Rolle, die das Bundesverfassungsgericht gespielt hat, ist sehr, sehr positiv zu werden. Aber man muss sehen, dass eben auch hier politische Aktivitäten entfaltet worden sind, die eigentlich in den Bereich des Parlamentarismus fallen. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen sozusagen mal wieder ein bisschen umsteuern. Und das haben Sie ja auch schon erwähnt, dass wir uns stärker wieder auf das Forum des Bundesparlaments, des Bundestages beziehen und da den Streit auch wertschätzen zu lernen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und die Wahrnehmung, dass eben all das, was in dem Parlament passiert, einfach nur Schauveranstaltungen sind oder dass da nur gestritten wird, ich glaube, da müssen wir alle gegenarbeiten, weil das ist sozusagen der Ort, das Forum, wo auch unterschiedliche Politikansätze, Gestaltungswillen thematisiert wird. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich dran arbeiten. Das wollte ich sozusagen nochmal etwas korrigierend sagen, weil wir da in Deutschland doch sehr stark immer auf den großen Streitschlichter und den Konsensstifter, und das ist in der Regel dann eben die Verfassungsgerichtsbarkeit, gucken.
Herr Di Fabio, wenn wir die These von Herrn Vorländer uns in Ruhe überlegen, einen Verlust an Streitkultur, Schwächen des politischen Diskurses, des parlamentarischen Diskurses, dann darf man ja mal konkret die Frage stellen, würde das bedeuten, dass wir auch mit denjenigen politischen Gruppierungen in einen Diskurs treten, die ja gemeinhin tabuisiert werden? Also sprich mit der AfD, mit Abgeordneten der NPD, ich weiß nicht, gibt es die überhaupt noch? Ich glaube in Sachsen möglicherweise, das weiß ich aber nicht genau, nicht mehr, sind auch weg. Ne? Aber wir haben doch erlebt, dass diese Gruppierungen tabuisiert wurden, aus dem politischen Diskurs gewissermaßen auch aus dem parlamentarischen Diskurs ausgeschlossen waren oder sind. In Maßen ist das ja sogar heute noch gegenüber der Linkspartei zu spüren. Ja, da gibt es zwar den Dialog, aber eigentlich nur einen eingegrenzten, etwa über die außenpolitischen Vorstellungen der Linken wird gar nicht öffentlich debattiert. Und würde sozusagen ein Gewinn an Streitkultur darin liegen, dass wir mit dem rechten und linken Rand einen intensiveren politischen Diskurs pflegen?
Ja, die Diskurse mit der NPD, ich habe mal ein NPD-Parteiverbotsverfahren mitgemacht, die sind so beeindruckend nicht. Aber es gibt eine Art von Radikalisierung, das ist auch, wenn Sie mit Linksextremen aus dem schwarzen Block diskutieren, die wollen ja gar nicht diskutieren, die wollen was anderes. Und sie setzen sich damit, weil sie letztlich auf Gewalt oder auf Beseitigung dieser demokratischen Ordnung setzen, tatsächlich außerhalb eines freiheitlich-demokratischen Ordnungsrahmens. Das ist ja auch eine Logik, die die Verfassung atmet. Ja. Und deshalb bis zur Aberkennung von Grundrechten. Streitbare Demokratie heißt nicht endlos tolerante. Aber vielleicht haben wir doch diese Grenzen, muss man aber so markieren. Man muss sie mit den Grenzen des Strafrechts markieren und nicht so schnell mit
den Grenzen des Anstandes. Genau. Oder mit der Haltung. Deshalb habe ich diese Begriffe auch herausgewählt, nicht nur wegen historischer Reminiszenzen. Das war eigentlich nur ein Totschlagargument meinerseits. Was mich wirklich stört an solchen Haltungsverordnungen, die aus politischem Mund gegeben werden, dass man Bestimmtes nicht mehr sagen darf und dass man schnell, mir ist es selbst passiert, in den Geruch eines geistigen Brandstifters kommt. Das heißt, man wird mit einem Argument, zum Beispiel, dass Grenzen kontrollierbar sein müssen, in Haftung genommen für Gewalttaten, deshalb zum geistigen Brandstifter gemacht, das verengt die Diskussion enorm. Da wurden angesehene Intellektuelle wie Safranski plötzlich, die würden plötzlich so behandelt, wie das Jürgen Habermas schon in einer ganz schlimmen Weise vorgeführt hat im sogenannten Historikerstreit, wo im Grunde genommen der große Diskursethiker den Diskurs in der Geschichtswissenschaft enorm verengt hat durch Hypermoralisierung. Und das ist ein Gift im politischen Prozess. Wir können noch so oft verlangen Streitkultur, wenn wir gleichzeitig das Gift der Hypermoralisierung ungeniert sich ausbreiten lassen, dann wird das nie was werden mit dem Streit.
Ja, dafür gibt es, ich finde, zu Recht sehr viel Zustimmung. Das würde aber dann auch bedeuten, dass man sich in unangenehmen Diskurssituationen wiederfindet. Aber vielleicht brauchen wir die auch gerade, um sozusagen den temperamentvollen, engagierten Streit, der mit Leidenschaft ausgeführt wird, um den zu erleben und damit die Demokratie wieder lebendiger zu machen. Auf der anderen Seite lassen Sie mich ein Stichwort nennen, was mich in den letzten Tagen etwas schockiert hat, das Stichwort rechtsfreie Räume. Und das hat mit dem institutionellen Bewusstsein zu tun. Ja, es ist doch seltsam, dass in der demokratischen Ordnung des Grundgesetzes es offenbar weiße Flecken gibt, in denen der demokratisch legitimierte Wille des Gesetzgebers nicht zur Durchsetzung gelangt. Stichwort rote Flora. Ein Haus, das seit Jahrzehnten in rechtswidriger Weise besetzt ist. Wir erinnern uns, oder viele von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an das Stichwort Hafenstraße, ebenfalls in Hamburg. Ist das vorstellbar, dass wir sozusagen Enklaven von Rechtsfreiheit haben, in denen der Staat nicht zur Durchsetzung kommt? Ist das nicht eigentlich ein entsetzliches Gift für die demokratische Ordnung, dass wir uns eingestehen müssen, wir können hier beschließen, was wir wollen als Gesetzgeber. Es gibt Räume, die können wir rechtlich nicht mehr durchdringen. Vielleicht kann Herr Korte dazu was sagen.
Weil ich ein Nicht-Jurist bin, oder? Ich kann dem nur zustimmen. Ich meine, wo soll man da eine Gegenposition zu entwickeln? Das Interessante ist ja, wie sich die Diskurskultur eben seit dem Wochenende verändert hat. Plötzlich entdeckt man wieder Linksradikalismus und fragt, was haben wir dagegen getan? Dass diese berühmten No-Go-Areas auch in Wahlkampfzeiten eine Rolle spielen, das haben wir gemerkt bei der Unterschätzung des Themas innere Sicherheit, was viele Bürger einfach zentral umtreibt und die Politik oft arrogant das wegdiskutiert hat oder gemeint, nur mit der Ausrufung, wir stellen mehr Polizisten ein, ist es getan. Nein, es ist dieses Thema durchaus in der Mischung aus Identität und Sicherheit, die Frage, wie Zugehörigkeiten definiert werden, wie Solidarität erstritten werden in einem gemeinwohlorientierten Gemeinsinn einer auch kommunalen Zusammenhänge. Und im Hintergrund des Wochenendes stellt sich durchaus die Frage, in welchen Straßenzügen sich dies dort abgespielt hat. Die Bilder, und das ist immer Evidenz auf einen Blick, unterstellten, dass Hamburg in Schutt und Asche ist. Wir sahen nur noch da irgendwie Rauch fahren. Es bezieht sich auf 2 oder 3 Straßen. Insofern muss man auch immer überlegen, welche Rolle diese Nachrichtenwerte spielen, dass sich einfach diese Dinge wiederholen. Das darf in diesen 2, 3 Straßen nicht passieren, das ist keine Frage. Aber es so zu überbewerten, dass wir vor allen Dingen auch am Ende die Konsequenz hätten, uns zurückzuziehen mit dem Wichtigsten, was eine Demokratie auch hat, nämlich verhandlungsbereit zu sein, mit anderen Ländern etwas auszuhandeln, sich zurückzuziehen, nur auf Flugzeugträgern am Ende zu treffen, das kann es nicht sein. Also ich habe durchaus den Mut, wieder nach Hamburg zu fahren, dort ist nicht alles kaputt. Lassen wir uns nicht verrückt machen, das sind 2, 3 Straßen. So, aber klar, einen Geltungsbereich der Akzeptanz kann es nicht geben. Entweder sind wir alle dem Recht verpflichtet oder keiner, das macht doch keinen Sinn.
Die These wäre, und Herr Korte, dazu würde ich gerne Sie bitten, dazu doch Stellung zu nehmen. Ist es nicht so, dass die Menschen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern die Globalisierungsgegner weltweit, dass sie schlichtweg nicht verstehen, welche Regulationsmechanismen die Staatengemeinschaft nun gefunden hat? Und ist das nicht ein ernstzunehmendes und sehr ernstes Krisenszenario, was sich da vor uns auftut?
Nein, sehe ich überhaupt nicht. Also in unserer Sprache ist es eben von Government zu Governance geworden. Wir haben mehr und andere Akteure, aber die Komplexität, Probleme zu lösen, ist keine andere, als sie früher auch war. Mhm. Die Schnelligkeit, mit der es erwartet wird, ist sicherlich eine andere. Aber es gibt für keines dieser Probleme einen Masterplan. Das ist ein Stück weit Ratlosigkeit. Und dass wir das nicht aus der Schublade holen, ein Problem zu lösen. Und wir sind alle dazu da, aus dieser Ratlosigkeit zumindest eine niveauvolle Ratlosigkeit zu machen. Weil wir uns über Stückwerk, und so war das ja auch die Lehman-Krise, auch am Ende gab es 10, 12 verschiedene Maßnahmen, die weltweit angewandt worden sind. Einige haben davon gegriffen, dass man vom anderen lernt. Also je offener das System auch lernbereit ist, solche Mechanismen können die greifen. Und die Einstellung zum Staat hat sich ja auch verändert. Es gibt keinen Trend oder Gegentrend. In der Schröder-Zeit hat der Staat keinen guten Ruf gehabt. Da war die Deregulierung angesagt. Sie konnten Wahlen gewinnen, indem sie mehr versprochen haben. Heute gewinnen sie Wahlen, indem sie den Bürger vor dem Wandel schützen. Also der Erhalt des Status quo und möglichst den Status quo, den der Staat auch garantiert. Also die Begeisterung, etatistische Begeisterung in Deutschland ist sowieso größer als in anderen Ländern, aber sie hat nochmal richtig zugelegt. Ich bin aber überzeugt, dass es in 10 Jahren wieder anders sein kann. Es ist nicht gleichbleibend, aber etwas zu regeln ist die Aufgabe der Politik. Sie braucht den Sachverstand, auch den wissenschaftlichen Sachverstand, um Teillösungen herbeizuführen. Und Bürger müssen es am Ende dann legitimieren oder können eine neue Regierung sich wählen. Aber schwieriger ist es nicht geworden. Sie müssen es einfach transparent machen, mit wem Sie zusammenarbeiten. Und auch der Typus des Verhandlungsmanagers hat sich ja auch verändert. Nicht nur, dass das heute auch alles asketische Typen sind, sondern auch praktisch transparent zu machen, mit wem Sie wie verhandeln. Und das aus den Hinterzimmern herauszuholen, stärker in den Öffentlichkeitsscheinwerfer, sind ja unter den Bedingungen moderner Transparenz auch veränderte Verhandlungsmechanismen. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass sie eben jetzt gilt, die Verhandlung, aber vielleicht nächste Woche wieder eine andere Lage hervorbringt. Die Schnelligkeit der Veränderung, darauf einzugehen, sodass wir eine Reisediplomatie hat, die nie aufhört, auch etwas zu verhandeln.
Herzlichen Dank an Sie vier für die Leistung, die Sie heute hier in diesem Raum für uns alle erbracht haben.
Unter der Leitung von Bernhard Kempen diskutierten die Politik- und Rechtsexperten Udo Di Fabio, Karl Rudolf Korte und Hans Vorländer über die Macht und Ohnmacht der Demokratie.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.